Hallo und grüß Gott, da sind wir wieder hier aus der Galerie Laatzer in Kurzrickenbach. Heute mit meinem Gast, dem Valentin Magaro. Er ist Künstler, er ist Maler, 1972 in Münsterlingen geboren. Nach dem Vorkurs an der Schule für Gestaltung in St. Gallen absolvierte Valentin von 1992 bis 1996 die Fachklasse für wissenschaftliches Zeichnen an der Schule für Gestaltung in Zürich und arbeitete die anschließenden 6 Jahre im Nebenamt als archäologischer Zeichner. Seit 1996 ist Magaro als freischaffender Künstler in Winterthur tätig. Für seine Arbeit erhielt er Förderpreise, zum Beispiel den Adolf-Dietrich-Preis 2007, den der UBS-Kulturstiftung 2009, der Internationalen Bodensee-Konferenz 2010 und des Kanton Thurgaus 2012. Seine Werke sind in zahlreichen öffentlichen und privaten Kunstsammlungen sowie namhaften Firmensammlungen vertreten. Boah, das ist ja schon eine Hausnummer. Lieber Valentin, schön, dass du da bist. Wir sind ja hier auch gerade in einem künstlerischen Gefilde, in einer künstlerischen Umgebung. Was sagt dir diese gegenständliche Kunst hier? Ist ja was völlig anderes, was du machst.
Also Kunst ist für mich in erster Linie visuelle Kommunikation, also bildende Kunst. Und die konstruktive und konkrete Kunst ist mir überhaupt nicht fern. Da geht es darum, wie man kann, den Bildraum lösen ohne gegenständliche Ansätze, ohne dass man Geschichten drin sieht, sondern es geht nur um Linien und Flächen und Farben. Und das ist über Jahrzehnte hinweg sehr reichhaltig ausformuliert worden und auch erforscht worden.
Und dein persönliches Empfinden? Gefällt dir diese Art von Kunst?
Das ist noch schwierig zu sagen. Also es ist sicher nicht meine ganz grosse Leidenschaft, die ungegenständliche Kunst. Aber als Konsument das anschauen zwischendurch, also klingt ein bisschen brutal Konsument, einfach so, quasi wenn ich selber die Kunst anschaue, dann finde ich jetzt schon interessante Sachen und auch Anregungen, die es mir gibt für meine eigenen Werke, durchaus.
Erinnerst du dich, um jetzt mal das Gespräch auch ein bisschen mal auf Fahrt zu bringen, erinnerst du dich an dein erstes vollbrachtes, vollendetes Werk, wo du dann für dich gedacht hast, ja, Künstler sein, das wäre was für mich?
Ja, das ist jetzt eine mega schwierige Frage. Also nein, eigentlich gibt es nicht ein spezifisches Werk. Es war mehr der Wunsch gewesen, sich mit Bildern zu beschäftigen und Bilder als eine Art des Gegenüber zu haben und als ein Kommunikationsmittel gegen aussen auch. Aber wie die Frage war, ob es ein konkretes Bild gegeben hat, das mag ich mir wirklich nicht mehr erinnern.
Also an dein erstes größeres Werk, was du geschaffen hast, das ist dir nicht mehr im Gedächtnis geblieben.
Es sind so viele. Ich habe so viele Bilder gemalt in den letzten Jahrzehnten. Ich weiß wirklich nicht mehr, welches das. Nein, das kann ich nicht mehr sagen.
Ist auch gar nicht schlimm. Ist ja auch kein Manko. Wann hast du denn gemerkt, dass du das Zeichnen wirklich als Kunst siehst und dass du dich damit verwirklichen möchtest?
Das war mit 17. Also, als ich 17 Jahre alt war, habe ich entdeckt, dass das Zeichnen und das Malen als Kommunikationsmittel für mich etwas ist, wo ich mich wohlfühle drin und wo ich auch gerne möchte starten und über ganz lange Zeit an dem arbeiten und forschen.
Wie würdest du jemanden deinen Stil näher bringen, der deine Kunst überhaupt nicht kennt? Jetzt haben wir hier in der Galerie Laatzer gegenständliche, konstruktive Kunst. Wie unterscheidet sich das zu dem, was du machst?
Also ich bin ein Maler und ein Zeichner und beschäftige mich auch mit Druckgrafik. Das sind ja rein formale Kriterien. Und inhaltlich ist es so, dass ich gerne Geschichten erzähle in meinen Bildern. Und mit Geschichten gibt es ganz bestimmte Stränge, die mich halt interessieren, die immer wieder kommen auch. Und unterscheidet sich insofern natürlich jetzt auch von dieser ungegenständlichen Kunst, die wir hier haben in dieser Galerie.
Eine Beschreibung von dir: im Verlauf der Jahre hat sich eine unverwechselbare Bildsprache erarbeitet, in der Sujets der modernen Lebenswelt auf Motive aus der Kunst- und Kulturgeschichte treffen und zu einem labyrinthischen Kosmos verworben sind. Was reizt dich an der Verbindung zwischen Fantasie und Realität?
Also, vielleicht kann man sagen, die Realität kommt nicht ohne die Fantasie aus und die Fantasie auch nicht ohne die Realität. Das ist eine Wechselwirkung, wo zusammengehört. Anders kann ich es nicht beantworten. Ja.
Du willst ja deine Bilder nicht als Comics sehen, aber sie haben ja trotzdem Erzählstrukturen drin. Und eigentlich sind schon formale Dinge drin, die eine Geschichte erzählen. Bist du ein moderner Geschichtenerzähler?
Wahrscheinlich bin ich ein Geschichtenerzähler von der heutigen Zeit. Ich probiere jedenfalls, meine Zeit zu reflektieren, in der ich mich befinde. Aber was bedeutet schon die heutige Zeit? Also die Gegenwart geht nicht ohne die Vergangenheit und sie geht auch nicht ohne unsere Gedanken an die Zukunft. Das spielt alles miteinander zusammen. Und von dem her, glaube ich, bin ich ein Gegenwartskünstler, der wirklich einen grossen Bogen schlägt, auch über wo die vergangenen Zeiten mit einbaut. Und darum ist Kunstgeschichte beispielsweise für mich ein grosses Feld, wo ich auch Nahrung hole und Anregungen hole, inhaltlich und formal.
Wie entstehen bei dir die Ideen? Entstehen die Ideen beim Machen oder ist das ein gedanklicher Prozess, den du erstmal überlegst, was skizzierst oder wie entstehen solche Bilder, die du oder Traumsequenzen, die du auf die Leinwand bringst?
Das sind ganz unterschiedliche
Ansätze.
Ansätze, ja, wie das entsteht. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass ich bin auch nur ein Mensch wie alle anderen auch und komme Impulse über an verschiedenen Orten, also im realen Leben und im digitalen Leben und aus der Kultur, also das heisst von anderen Kunstschaffenden, die bereits Sachen erzählt haben. Und da gibt es einfach gewisse Sachen, die mich interessieren und mit denen baue ich wieder neue Sachen, neue Geschichten zusammen.
Du bist Künstler und der Künstler beginnt entweder mit einer weißen Leinwand oder mit einem weißen Blatt Papier. Wie begegnest du dem weißen Blatt Papier? Mit Respekt oder mit Lust?
Mit Lust.
Also du hast Bock dann darauf, was Cooles zu machen?
Ja, immer. Also das Zeichnen und das Malen ist für mich eine unglaublich lustvolle Angelegenheit.
Wenn dich dann mal eine Idee gepackt hat, dann verpackst du diese Idee, sage ich mal, in einem Jahreszyklus immer wieder in unterschiedlichen, baust du immer in unterschiedliche Gegebenheiten in deinen Bildern erneut wieder ein. Wie entsteht so eine Thematik für einen Jahreszyklus bei dir?
Also ob es jeweils ein Jahreszyklus ist, kann
ich... Ich habe das mal als Jahreszyklus definiert. Vielleicht ist es auch länger, vielleicht ist es auch etwas, was dich immer wieder bewegt.
Es gibt gewisse Themen, die mich über viele Jahre beschäftigen. Bestimmte Figuren beispielsweise, die ich mit der spiele. Und andere Themen kommen kürzer vor. Aber ich habe mal wie so für mich ein Bild entwickelt, eine Analogie entwickelt, wie dass ich meine Kunst eigentlich kann beschreiben beziehungsweise den Entstehungsprozess meiner Bilder.
Erzähl.
Es hat mich amigs erinnert wie an einen Technomix, wo ein Song in anderen reingemischt wird. Und das ist eine Art wie ein endloser Song. Und ganz bestimmte Soundpatterns sind das Zeit lang dann wie da. Nein, das ist ja der Beat, oder? Mhm. Aber es ist ja selbstverständlich der Beat auch, aber es können zum Beispiel auch ganz bestimmte Harmoniefolgen sein oder Kombinationen von Patterns. Und die sind dann aber in einem Übergang, also bei der Technomusik habe ich früher immer sehr interessant gefunden, dort, wo eigentlich das eine Lied ins andere übergemixt wird. Weil das sind wie zwei Welten, die sich langsam, ganz, ganz langsam ineinander hinein verweben und dann eigentlich das alte Lied wie ausklingt und das neue eigentlich entsteht. Und ein Technomix ist ja, der ist ja endlos. Das ist die Faszination von der Technomusik. Und meine Kunst, beziehungsweise mein ganzes Bilderforschungsprojekt, wenn ich dem so darf sagen, erinnert mich ein bisschen wie an einen Technomix. Also es gibt ganz bestimmte inhaltliche und formale Sachen, die mich eine Zeit lang enorm interessieren und in Beschlag nehmen. Und dann kommt aber irgendwann wie ein Punkt, wo neue Impulse reinkommen und quasi etwas Altes, ein altes Pattern langsam wie rausgeht. Und etwas Neues drin reinkommt. Es kann aber gut sein, dass ein altes Pattern von einem Soundmix, von einem Stück von vorher, später wieder aufgegriffen wird.
Dieses Motiv, warum kehrst du zu diesem Motiv in einer gewissen Phase dann immer wieder zurück? Kannst du das beschreiben?
Wahrscheinlich hat jeder Mensch seine Sachen, die ihn einfach immer wieder interessieren und die immer wieder kommen, die ihn begleiten. Und so ist es auch mit bestimmten Motiven, die in meiner Kunst immer wieder kommen, die einfach nicht fertig erzählt sind für mich, sondern wo später wieder neu angeschaut werden und neu thematisiert werden.
Wenn du das mit dem Techno-Begriff beschreibst, bist du eher der Nachtarbeiter oder bist du der Frühaufsteher und früh am Zeichenbrett?
Also ich bin ein richtiger Bünzli. Ich bin am Tag durch am Arbeiten und am Abend ist fertig. Ja. meistens so um 5 Uhr oder so ist bei mir fertig und dann mache ich andere Sachen.
Vielleicht müssen wir noch erwähnen, dass dein Atelier nicht dein Ausstellungsraum gleichzeitig ist. Das sind zwei unterschiedliche Gebäude.
Also nein, man muss es anders sagen, ich habe zwei Ateliers.
Zwei Ateliers, ja. Okay.
Ich habe eins zu Hause, wo ich vorwiegend Papierarbeit mache. Und ich habe ein grösseres Atelier, wo ich die farbigen Acrylbilder mache. Das sind zum Teil grossformatige Bilder. Und wenn ich an der Papierarbeit bin, dann mache ich es daheim im Atelier. Und dann ist manchmal der Arbeitsraum, wo ich die grösseren Bilder mache, ist dann ein bisschen verwaist. Beziehungsweise den brauche ich dann als Showroom, als Lagerraum auch. Und ich arbeite dort auch regelmässig mit Schulklassen, die auf Besuch kommen, mit mir Bilder anschauen und wo wir zum Teil auch dann ein bisschen eine einfache Druckwerkstatt einrichten, wo sie dann selber können Kunst machen.
Auf die Schüler komme ich gleich nochmal zurück. Ich muss aber nochmal springen, zurück auf die Musik. Du hast dich eben mit einem Techno-Endlos-Mix verglichen oder die Art deiner Kunst, die halt immer wieder diese Themen produziert oder reproduziert. Hast du das jetzt einfach als Beispiel genommen oder ist es auch eine Musik, die dich tatsächlich interessiert? Also die läuft auch dann, während du arbeitest?
Nicht mehr. Also ich habe ganz viele Jahre lang Techno gehört, weil mich die Musik unglaublich fasziniert hat. Jetzt ist das ein bisschen wie vorbei, aber auch da kann es sehr gut sein, dass das wieder retourkommt.
Wie passt Techno-Musik eigentlich zu der Handwerklichkeit deiner Bilder? Also auf der einen Seite bist du ausgebildeter archäologischer Zeichner, der sehr exakt arbeiten muss, sehr exakte Formen und Schattierungen findet. Und auf der anderen Seite arbeitest du auch mit verzerrten Perspektiven und Farben.
Also muss ich kurz korrigieren, ich bin ja ausgebildeter wissenschaftlicher Zeichner, nicht archäologischer Zeichner. Das ist nochmal ein Unterschied. Also die Archäologie ist ein Teil vom wissenschaftlichen Zeichnen.
Habe ich das falsch formuliert? Wissenschaftlicher
genau,
Zeichner.
Genau, ja. Mhm. Also die ganze Parallele zu der Technomusik ist eindeutig in der Präzision. Das hast du ja vorher selber gesagt oder beschrieben. Hast du meine Kunst so beschrieben? Es hat ganz bestimmte Stränge in meiner Bilderwelt, die unglaublich präzise ausformuliert sind, wie mit dem Seziermesser alles gestaltet ist. Und das hat ja etwas von dem sehr artifiziellen und auf den Punkt gebrachten Techno. Dort sehe ich auf jeden Fall eine Verwandtschaft.
Hat aber auch teilweise für mich etwas Zerstörerisches oder Psychedelisches. Sich in so einen Rausch tanzen, so bei der Street Parade oder Love Parade oder wie auch immer. Und wenn da so Techno-Beats laufen, da ist man einfach dann im Flow, im Fluss. Gerätst du bei deinen Arbeiten auch? Bist du auch im Fluss?
Ja, selbstverständlich, ja.
Gab es eigentlich auch schon mal ein Werk, was dir dann überhaupt nicht gefallen hat, als du das fertiggestellt hast und das fast zerstört hast, wo du sagst, nee, das ist Mist. Habe ich mir so nicht vorgestellt. Gab es schon mal sowas?
Es ist so, dass wenn Bilder irgendwie nicht so werden, wie sie sollten, aber auch das ist recht schwierig, weil Bilder entstehen oftmals während dem Arbeiten. Also ich habe nicht immer nur ein inneres Bild in mir drin, das ich eigentlich verfolgen tue und das versuche wiederzugeben, sondern während dem Arbeiten entstehen Bilder. Und dann gibt es eigentlich nur unvollendete Bilder, nicht schlechte Bilder. Und an diesen unvollendeten Bildern wird so lange daran gearbeitet
und
überarbeitet, ja, bis sie einen Grad überkommen, wo ich das Gefühl habe, jetzt kann man nichts mehr daran machen.
Vielleicht muss man auch erwähnen, das können wir auch schon vorwegnehmen, dass du mit Vorskizzen arbeitest und eigentlich deine Bildwelten in kleinen Fragmenten komponierst und, wie du gerade richtig sagst, so lange daran arbeitest, bis es deinem Qualitätsverständnis entspricht. Welche Rolle spielt der Zufall bei dir in deiner Kunst?
Der spielt natürlich auch eine entscheidende Rolle. Also wenn man unvoreingenommen Bilder erschaffen und erforschen will, dann schafft man selbstverständlich auch mit dem Zufall. Und ich habe verschiedene Strategien entwickelt, wie dass ich an Bilder entstehen lasse, wo ich Kontrolle nicht ganz habe und ich selber eigentlich staune und beobachte, was passiert. Eine kann ich recht gut beschreiben und ist auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen von dem Podcast sehr gut nachvollziehbar. Ich arbeite recht viel mit Transparentpapier und tue verschiedene Zeichnungen übereinander drüberlegen. Und das gibt zum Teil sehr überraschende Verheiratungen von Formkonstellationen oder auch inhaltlichen Konstellationen, wo ich mir vorher gar nicht ausdenken konnte.
Da hast du natürlich die Möglichkeit, auch mit dem Radiergummi mal zu sagen, ah nee, der Strich ist falsch oder nein, die Form, die muss ich noch abändern, brauche noch bessere Rundung oder etc. Aber hast du schon mal ein Bild abgebrochen, wo du selbst an deine Grenzen gekommen bist, wo du gesagt hast, nee, auch mit dem Besten dazutun, sieht einfach nichts aus?
Also eben, ich kann es nur noch mal wiederholen, es gibt einfach unfertige Bilder und es gibt unendlich viele Möglichkeiten, um ein Bild zu verändern. Du kannst etwas überkleben, du kannst etwas übermalen, du kannst etwas ausschneiden.
Aber dass du so lange gepröbelt hast und immer wieder was drüber gelegt hast oder so, ja, probieren wir es mal da, probieren wir es mal so, dass du irgendwie nicht zum Schluss gekommen bist. Das meinst du jetzt mit unvollendet, dann geht's irgendwann in die Schublade.
Also alle Bilder, die in meinen Augen den Vollendungsgrad nicht erreicht haben, die hängen an einer Wand. Manchmal auch mehrere Jahre lang und kommen erst von dieser Wand ab, wenn ich das Gefühl habe, dass jetzt etwas entstanden ist, was ich als vollendet betrachtet tue.
Also da würde jetzt der Käsevergleich passen, der muss noch reifen, die Idee muss reifen.
Ja, das ist richtig, aber es ist nicht nur die Idee, es ist auch, Bilder haben ihre eigene Dynamik, also Bilder entstehen und sagen mir, in welche Richtung dass es kann gehen oder eben nicht gehen. Es ist ein Dialog immer zwischen Bild und Künstler.
Bist du da wirklich nur mit dir selbst in der Auseinandersetzung oder besprichst du sowas mit anderen Personen, dass du dir auch einen Rat holst, das ist das Bild X, das hängt jetzt schon 5 Jahre bei mir an der Wand und irgendwie, was siehst du oder dass du dir Inspiration noch von außen holst oder ist das nur ein Prozess? Ein innerer Prozess mit dir selbst.
Okay, also früher habe ich sehr viel mit anderen Leuten meine Bilder besprochen, aber ja, es hat einen Punkt gegeben, wo ich gemerkt habe, dass die Anregungen, die kommen, dass die nur bedingt einen Einfluss haben auf meine Bilder, weil entscheiden muss ich es eigentlich selber. Und niemand anders kann mir die Entscheidung abnehmen. Über das Gespräch manchmal finde ich heraus, in welche Richtung dass es noch könnte gehen, wenn ich selber unzufrieden bin oder den Vollendungsgrad noch nicht erreicht habe. Aber das sind alles ganz intuitive Prozesse, die kann man auch nicht wirklich so eins zu eins beschreiben. Ich kann dir auch nicht jetzt eins zu eins beschreiben, was denn ein vollendetes Werk ist. Das ist wie ein inneres Gefühl, das sich einfach einstellt und wo ich das Gefühl habe, da geht es einfach nicht mehr weiter. Da ist wie alles ausgeschöpft, da ist alles gesagt. Und dann gibt es natürlich auch einen Punkt, wo man einen Schritt zu weit kann gehen, wo man zu viel macht. Aber auch selbst, finde ich, habe ich über die Jahrzehnte hinweg langsam recht gut im Griff, dass ich am richtigen Punkt eigentlich aufhöre.
Aber jetzt kommen die Schülerinnen und Schüler mit aufs Tablett, von denen du eben sprachst. Mit denen besprichst du ja auch deine Bilder. Da kommen keine Inputs oder du nimmst da keine Inputs an? Oder wie darf ich das verstehen, wenn du mit denen die Bilder besprichst? Was passiert da?
Also deine Ausgangsfrage war schon, ob ich mit anderen Menschen meine Bilder bespreche, zum herauszufinden, ob sie fertig sind. Ich schaue mit den Schülern nur Bilder an, die von mir aus gesehen abgeschlossen sind.
Aha, das ist was anderes. Ja, okay.
Das sind zwei verschiedene Sachen. Aber selbstverständlich machen wir Bildbesprechungen, dass sie mir erzählen müssen, was sie auf den Bildern sehen. Das ist eine Schulung für die Schülerinnen und Schüler, längeres Bild anzuschauen und versuchen zu interpretieren bzw. auch zu beschreiben, was drauf ist.
Geht das im Zeitalter von Social Media? Haben die Schülerinnen und Schüler noch deine volle Aufmerksamkeit, um sich mit einem Werk mit dir auseinanderzusetzen? Ja. Oder schweifen da die Gedanken schon wieder aufs Handy?
Also ich weiß nicht, woran das liegt, aber immer wenn ich Schulklasse habe, dann ist kein Handy mit im Spiel. Wahrscheinlich haben die Lehrer den Schülern gesagt, sie sollen es einfach nicht mitnehmen oder abschalten. Ich habe in meinem Atelier Schulklassen von den Primarschülern bis zu den Gewerbschülern. Jetzt kommen dann gerade Mediamatiker zu mir ins Atelier, gehen Bilder anschauen und besprechen. Und alle Altersklassen sind dementsprechend auch unterschiedlich. Aber zu deiner Frage zu kommen, also Handys sind eigentlich nie herum. Und dementsprechend hat man auch die volle Aufmerksamkeit. Aber was in den Köpfen der Kinder vorgeht, das kann ich dir natürlich nicht sagen. Ob sie eigentlich auf die nächste Push-Nachricht eigentlich hoffen und das Handy einfach nicht dürfen zücken. Also keine Ahnung.
Dann kommen wir mal wieder zu deiner Kunst zurück. Der Valentin Magaro, der Anfänge der 90er Jahre, Ende der 90er Jahre und der Magaro heute ist derselbe, aber die Kunst war damals anders. Du hast noch ein bisschen anders gezeichnet. Wie würdest du den frühen Magaro beschreiben?
Der frühe Magaro war ganz fest an Kunstgeschichte angelehnt. Das sind meine grossen Vorbilder gewesen. Also eine Malereigeschichte bis etwa 1940, würde ich jetzt mal sagen. Also in der westlichen Kunstgeschichte ist es ja so, dass die gegenständliche Kunst ab 1945 sehr einen schweren Stand hatte und sich andere Kunstformen durchgesetzt haben, aus verschiedenen Gründen. Und die erzählerische Kunst mit Bildern eigentlich kein Thema, also nicht mehr so ein grosses Thema war. Das hat sich in den letzten 10 Jahren hat sich das recht geändert. Also man lässt auch wieder junge Künstler an die Oberfläche kommen, die gegenständliche Bilder malen. Aber wo ich eigentlich als junger Mensch angefangen habe, Bilder zu machen, ist das ein sehr schwieriges Terrain gewesen. Und gut, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Deine Frage war ja, wie war der Magaro in den 90er Jahren gewesen? Also ich habe mich vor allem an der Kunstgeschichte orientiert. Das sind meine Vorbilder sind aus der Renaissance gewesen, bis Jugendstil, bis auch später, bis 1940 eben. Und auch später noch hat es natürlich Kunsttendenzen gegeben, im Ostblock beispielsweise, wo mich wahnsinnig fasziniert hat, weil die dort dann eigentlich die erzählerische Kunst weiter praktiziert haben.
Wenn du jetzt wählen könntest, ein verstorbener Künstler, eine verstorbene Künstlerin, ein lebender Künstler, eine lebende Künstlerin, wen würdest du heute gerne mal treffen?
Oh mein Gott.
Gibt es da einen? Ja, weil du jetzt natürlich diese Epoche Jugendstil bis 1940 genannt hast und da lebten viele Künstler, die vielleicht für dich auch noch heute interessant wären. Hast du da einen Namen?
Also ich mag mich erinnern, die Frage ist mir glaube ich schon mal gestellt worden. Und das ist mega schwierig zu beantworten, weil ich bin einfach in die Bilder verliebt von diesen Künstlern. Und es könnte auch eine grosse Entzauberung stattfinden, wenn man den Menschen hinter der Kunst trifft. Darum weiss ich nicht einmal, ob ich die wirklich will antreffen. Aber
ja gut, dann machen wir es direkt andersrum. Kann ich verstehen, ist auch eine sehr gute Antwort. In welchem Atelier, welchen Künstlers würdest du gerne mal stehen und da die Bilder betrachten?
Okay, also ich kann dir ein konkretes Beispiel machen. Ich habe nämlich einen von meinen wichtigsten Referenzen habe ich tatsächlich getroffen. Er ist kein Ton, auch nicht ein verstorbener Künstler gewesen. Und das ist der Willi Sitte gewesen. Der Willi Sitte war ein sehr ein prominenter Vertreter von der DDR-Kunst gewesen. Und ich habe ihn 1992 in seinem Atelier in Halle besucht.
An der Saale.
Genau. Dort war er schon ein älterer Künstler gewesen, also schon über 70. Und, also das ist jetzt nicht eine hypothetische Annahme, sondern jetzt, das hat wirklich stattgefunden, dass ich den Künstler real in seinem Atelier getroffen habe. Und das war eine unglaublich tolle Begegnung gewesen. Also für mich eine wegweisende Bewegung. Und ich denke mir manchmal, wenn ich mal 70 bin und ein Künstler, der Mitte 20 ist, und würde zu mir ins Atelier kommen, ob ich das gleich gut machen würde, wie er das gemacht hat.
Also davon bist du immer noch heute fasziniert und begeistert.
Das ist eine ganz tolle Begegnung hier.
Der Künstler lebt heute nicht mehr?
Nein, der ist 2013 mit 91 gestorben.
Aber da kannst du natürlich den Kunstschaffenden auch was zurückgeben, weil du weißt, du bist damals herzlich empfangen worden, man hat auf deine Fragen geantwortet und sowas behält man und ist demütig und gibt das auch bestimmt gerne weiter.
Ja, also habe ich die Gelegenheit tatsächlich gehabt. Vor etwa 2 Jahren hatte ich eine Assistentin bei mir. Also nicht eine Assistentin, sondern eine Praktikantin. Das war eine junge Künstlerin, die an der École des Beaux-Arts in Paris ihre Ausbildung gemacht hat, als bildende Künstlerin. Und sie wollte ein Praktikum machen bei einem Künstler und hat darum die Künstlergruppe Winterthur angefragt, ob einer der Künstler bereit wäre, das herzubieten. Und ich habe mich dann bei ihr gemeldet, genau aus dem Gedanken heraus, weil ich etwas zurückgeben wollte. Und es war hier eine Zeit, in der ich eine Museumsausstellung und eine Galerieausstellung am Vorbereiten war, plus eine grosse Publikation, die hier noch in Druck gegangen ist. Und ich konnte ihr wirklich alles zeigen, was es bedeutet, wenn man als freischaffender Künstler unterwegs ist. Ich habe sie auch mitgenommen an meine Ausstellungen, wo ich Führungen gemacht habe, über meine eigene Kunst, um ihr zu zeigen, dass man selber muss anstehen und muss seine Kunst auch
präsentieren.
Mhm. Und also es gibt bei meinen Arbeiten immer wieder Leute, die ein bisschen vor den Kopf gestossen sind. Und dass man mit denen auch irgendwie muss zurechtkommen und denen Erklärungen abgeben. Also, dass man einfach ansteht und seine Bilder kann verteidigen, einfach kann erklären. Ja,
das wäre jetzt meine Anschlussfrage. Wie gehst du denn mit Kritik um? Ich habe mal gelesen, dass es auch schon mal kritische Töne gab, dass dir Blasphemie vorgeworfen wurde. Wie gehst du mit solchen kritischen Stimmen um?
Mittlerweile sehr gelassen. Ja, weil wenn sich Leute enervieren über Bilder, dann zeigt das eigentlich mehr, was in ihren Köpfen vorgeht und nicht, was ich... ist jetzt eigenartig, für mich noch schwierig zu formulieren, aber ich mache ja meine Bilder und beschäftige mich mit ganz bestimmten Sachen. Und wenn jemand triggert wird von diesen Bildern, dann zeigt das mir eigentlich sein Innenleben. Weil ich tue ja eigentlich niemanden persönlich angreifen mit meinen Bildern.
Man muss es ja nicht sehen. Das ist wie beim Fernsehen. Man muss den Film nicht schauen.
Kann man so sagen, ja. Man
kann wechseln, doch, den Kanal wechseln.
Ja.
Ja. Gibt's eigentlich ein Werk von dir, was du niemals verkaufen würdest?
Nein, das gibt's nicht. Also ich habe schon Arbeiten verschenkt. Die sind natürlich nicht zum Verkaufen. Und das Geschenk ist etwas sehr Persönliches auch. Aber bei mir kann man eigentlich alle Bilder kaufen, weil für mich sind Bilder, das Bildermachen ist für mich etwas sehr Wichtiges in dem Moment und auch etwas sehr Intimes, wenn ich es mache. Aber wenn sie abgeschlossen sind, dann kommt ein neues Bild und dann komme ich einen gewissen Abstand auch über zu dem, was ich vorher gemacht habe. Und das ist dann auch nicht mehr so wichtig.
Aber was möchtest du bei den Menschen auslösen, die deine Kunst kaufen? Ist es dann für dich ein Glücksgefühl, wenn ein Werk von dir verkauft wurde und du spürst, der Mann oder die Frau haben sich in meine Kunst verliebt und wollen es unbedingt im Wohnzimmer ganz prominent, noch schön bestrahlt, jeden Tag sehen? Was ist deine Motivation, dass du immer weitermachst? Brauchst du Dopamin, Endorphine, die dir so einen Kick dann geben?
Okay, also das sind wie zwei verschiedene Sachen, die du jetzt ansprichst. Okay. Also das Bildermachen ist für mich ein Selbstläufer, unabhängig davon, ob ich es verkaufen kann oder nicht. Also jetzt habe ich das Glück, dass ich gerade in den letzten Jahren recht viele Bilder verkaufen konnte und einen Großteil von meinem Einkommen mit der Kunst machen kann. Aber wenn das nicht so wäre, dann würde ich einfach mehr Brotjobs machen und würde einfach allgemein meine Bilder weitermachen, weil das ist eine Art, wie du hast es vorher beschrieben, im Zusammenhang mit der Technomusik, es ist eine Art wie ein Rauschzustand, wo ich einfach brauche. Und die Beschäftigung mit den Bildern ist eine Art wie ein Eintauchen in Welten, wo einfach ohne das kann ich gar nicht existieren.
Könntest du dir keinen anderen Job vorstellen? Also wenn du jetzt nicht Künstler geworden wärst, kein Maler, kein Zeichner, was würdest du dann machen?
Also ich habe noch eine grosse Affinität zur Musik und ich bin auch noch Hobbymusiker. Und in meinen Jugendjahren habe ich mich entscheiden müssen, auf was ich den Fokus lege. Und Musik ist einfach noch mein Hobby mittlerweile, aber ich hätte mir wahrscheinlich sehr gut vorstellen können, dass ich auch in der Welt der Musik das professionell gemacht hätte. Ja.
In deinen Werken findet man ja alles. Man findet Trauer, man findet Trost, man findet Glück, man findet Liebe, man findet Schmerz, man findet so viele Elemente, die halt bildnerisch dargestellt sind. Ich möchte mal auf das Thema Humor kommen. Wie wichtig ist dir Humor in deinen Werken?
Ja, Humor ist ohne Humor gar nichts. Also,
ist ja nicht alles ernst gemeint, was du da auch malst.
Doch, es ist alles extrem ernst gemeint, aber Humor ist ja auch eine ernste Angelegenheit. Und ich will es mal anders sagen. Ich glaube, ich bin ein Mensch, der sehr viel Selbstironie hat und wo sich unter dem Strich eigentlich auch gar nicht wirklich so extrem wichtig nimmt. Und Humor ist ja eine Art wie Medizin, mit allen Sachen, die im Leben passieren, irgendwie zu Rang zu kommen. Und in meinen Jugendjahren habe ich wirklich eine grosse Portion Monty Python reingezogen. Und das ist bis heute eigentlich geblieben. Darum hat es in meinen Bildern trotz der ganzen Schwere hat's auch immer wieder ganz absurde Sachen drin und Bildwitz drin, wo das auch wieder ein Stück weit aufhebt.
Und, das hast du mir erzählt, ich habe die tolle Möglichkeit gehabt, schon einige deiner Werke sehen zu dürfen. Du hast Insider-Geschichten drin, die man nur als Insider wissen könnte.
Ja, das stimmt, ja. Ja, es hat immer wieder Sachen in meinen Bildern drin, die zum Teil aus persönlichen Vorlieben von mir sind und wo keine Gebrauchsanweisung da ist, wie das man das kann lesen, sondern man muss es wissen. Aber es sind zum Teil versteckte Sachen, wo ich das auch ein bisschen schmunzelnd tue, mit reinbaue.
Immer oder nur bedingt, ab und zu?
Wie es halt gar kommt. Also, ja, also da gibt es nicht ein Rezept. So und so viele eigene Sachen müssen drin sein in meinem Bild oder so. Das kommt einfach rein. Ich tue mich auch selber unterhalten während dem Malen und Zeichnen.
Du hast gerade eben Monty Python erwähnt. Vielleicht als Inspirationsquelle? Das sei mal so dahingestellt. Was hat dich denn das letzte Mal oder zuletzt außerhalb deiner Kunst inspiriert?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass ich hole meine Inspirationsquellen auch außerhalb von der Kunst. Ist zum Teil sogar fast wichtiger. Und ich habe eigentlich meine Augen und Ohren permanent offen für Sachen. Aber natürlich, also auch dort, ich musste feststellen mit den Jahren, ich bin ja auch nur ein Mensch und habe einen bestimmten Fokus auf gewisse Sachen. Also es gibt zum Beispiel gewisse Sachen, die mich überhaupt nicht interessieren, wo auch, obwohl sie permanent vor mir sind, dass ich die wie ausblendet tue oder gar nicht sehe. Weil es mich eben nicht interessiert. Also ich mache da ein blödes Beispiel. Autos zum Beispiel. Also Autos sind für mich, ich sehe sie, wenn ich sie draussen sehe. Manchmal kann ich auch Autos zeichnen. Sie kommen auf meine Bilder vor, aber sie interessiert mich eigentlich nicht wirklich. Und darum sehe ich es auch weniger.
Du bist heute auch mit den Öffentlichen angereist, von Winterthur hierhin. Mhm. Du hast mir erzählt, du hast auch privat kein Auto. Du nutzt die Öffentlichen, Tram, Bus, Bahn, reicht dir aus.
Ich habe nicht einmal eine Autoprüfung gemacht. Ich kann nicht einmal Auto fahren.
Aber das ist eine Haltung, das ist ein Statement.
Ja, ist es ursprünglich einmal gewesen. Ja. Aber ich habe ja das Glück, dass ich in einem Land lebe, wo wir funktionierenden, gut ausgebauten öffentlichen Verkehr haben. Und wenn ich gleich zwischendurch einmal ein Auto brauche, weil ich zum Beispiel einen Kunsttransport machen muss, also ausschließlich, wenn ich einen Kunsttransport machen muss, mit grösseren Arbeiten, die ich mit dem Zug nicht transportieren kann, dann habe ich ein paar Freunde, die ich anfragen kann, ob sie mir so einen Transport machen oder manchmal dann halt auch einfach zahlen, wenn das Geld nicht rum ist von den Ausstellungsräumen. Ja.
Da möchte ich nochmal so ein bisschen anknüpfen. Es ist ein langer Prozess des Bekanntheitsgrades eines Valentin Magaro. Du hast 1996 professionell angefangen und jetzt sind wir im Prinzip 30 Jahre später in dieser Kunstbranche. Kann man sich nur etablieren, indem man pro Jahr x Ausstellungen macht, in sämtlichen Museen ist, indem man Bücher, Werkkataloge drucken lässt? Wie ist der Prozess? Du hast mir mal erzählt, die Kunstszene ist auch recht klein, da kennt jeder jeden. 30 Jahre zurück bis hier. Beschreib mal den Weg. Über welche Kanäle ist das gegangen, den Bekanntheitsgrad bis heute so zu haben?
Also, wenn ich eine Schulklasse bei mir im Atelier habe, dann, also vor allem wenn es Gewerbeschüler sind, die schon mit einem Fuß im Berufsleben drin sind, dann tue ich ganz am Anfang zuerst meinen Lebenslauf verteilen. Das ist ein A4-Zettel, wo hinten und vorne bedruckt ist. Und dort sind alle Ausstellungen drauf. Also nicht alle, ein Teil von einem.
Die wichtigsten.
Die wichtigsten Ausstellungen sind drauf und es steht drauf, was ich gelernt habe, es steht drauf, in welchen Sammlungen dass ich vertreten bin, es steht drauf, was schon publiziert worden ist von mir. Und dann sage ich immer, das ist der Stand heute und wo ich angefangen habe, ist der Zettel leer gewesen.
Und das muss man ja erstmal schaffen und aufbauen und diesen Prozess, den musst du mir beschreiben, wie das funktioniert.
Ja, also ich habe ja keine klassische Kunstausbildung gemacht, sondern ich war ein Quereinsteiger. Ich habe ja die Ausbildung zum wissenschaftlichen Zeichner gemacht, damit ich gelernt habe, gegenständlich malen und zeichnen. Weil ich auch Künstler werden wollte, also ich habe einen Umweg genommen und durch meine Ausbildung habe ich dementsprechend auch keine Kontakte mitgebracht in die Kunstwelt oder eine Adresskartei, wenn ich das alles machen soll. Das heisst, meine ersten Ausstellungen, die ich gemacht habe, die habe ich in Restaurants gemacht. Und meine erste Kundenkartei sind meine Freunde und meine Verwandten gewesen. Das ist alles schon lange zurück. Und so habe ich einfach Schritt für Schritt mich langsam aufgeschafft. Und mittlerweile habe ich einen Lebenslauf, dass, wenn man den anschaut, dass Förderstellen oder auch Museen oder irgendwelche Leute in der Kunstszene, wenn sie das anschauen, dann habe ich einfach meine Referenzbogen mittlerweile beieinander, dass es einfacher ist, um eine Form von Anerkennung überzukommen.
Du hast gerade eben lustigerweise gesagt, gut, du hast mal im Restaurant ausgestellt, du hast die Familie angezapft etc. pp. Und dann kommen plötzlich so kleine Museen, wie beispielsweise vor einigen Jahren bist du auch im Museum Roseneck in Kreuzlingen hier gewesen, hast ausgestellt. Aber mittlerweile ist deine Kunst ja nicht nur hier in Kreuzlingen vertreten, sondern in Zürich, in Winterthur, in den großen Städten und Metropolen, auch über die Landesgrenzen hinaus. Du musst noch mal ein bisschen mehr erklären. Ist es einfach so der Prozess, man muss wirklich klein anfangen?
Okay, also jede Künstlerkarriere verläuft anders und es gibt auch nicht das Rezept. Und es ist auch so, dass viele Kollegen von mir, mit denen ich gestartet bin, die sind abgegangen wie Raketen, die sind heute nie mehr. Eben, die haben auch aufgehört, Kunst zu machen. Es gibt wirklich alle möglichen Formen von Karrieren, die es gibt. Ich bin jetzt einfach ein sehr ausdauernder und leidenschaftlicher Künstler und bin einfach immer dran geblieben. Aber ich weiss auch nicht, wie das in den nächsten Jahren sich wird entwickeln. Also das Risiko, als Künstler können zu existieren, das wird immer bleiben. Das ist ein Teil von meinem Beruf einfach.
Du weißt nicht, wie es wird.
Ja, und es kann alles grandios abstürzen. Also man muss ja auch nicht das Gefühl haben, man sieht in trockenen Tüchern oder so, weil es hängt auch viel an Menschen, wo einem fördert und wo einem unterstützt. Und ich sage jetzt mal, wenn die 20 wichtigsten Leute um mich herum, wenn die würden auf einen Schlag wegsterben, dann hätte ich ein Problem. Weil es hängt wirklich viele Menschen, die Häuser leiten oder die Sachen bei mir ankaufen oder die mich unterstützen.
Und umso mehr Häuser deine Werke haben und ausstellen, umso bekannter wirst du dadurch? Ist es, wenn du A machst, passiert B? Wenn
ja, B, das ist selbstverständlich.
Dann passiert C. Dann kommen auch die privaten Käufer und fahren aus Honolulu direkt zu dir nach Winterthur.
Ja, also ich muss noch sagen, also das ist alles noch sehr bescheiden, wenn ich mache. Also natürlich, es gibt im Ausland, vor allem in Deutschland, gibt es ein paar Sammler, die Sachen von mir haben. Und in der Schweiz bin ich bereits in ein paar Museen vertreten und öffentliche, halböffentliche Institutionen haben schon Bilder von mir angekauft. Aber das ist immer noch alles... Also,
moderat.
Das ist immer noch sehr moderat. Aber trotzdem bin ich sehr dankbar für das, was bis jetzt alles passiert ist. Mhm. Aber auch dort ganz ruhig bleiben, auf dem Boden bleiben.
Aber dann versuchen wir mal den Spagat zur aktuellen Magaro-Kunst. Du willst dich ja auch weiterentwickeln und du sagst, ja, das ist dankenswerterweise die letzten 30 Jahre wirklich so gelaufen, dass du dir einen Namen hast machen können. Aber jetzt kannst du immer weiter Bilder zeichnen. Da ist wieder der Techno-Rhythmus drin. Du zeichnest weiter deine Bilder. Aber du machst ja jetzt auch was Neues. Ich bin bei dir in Winterthur gewesen und habe mir einen neuen Leporello von dir angeschaut. Und über diesen Leporello wollen wir jetzt sprechen, weil für mich ist das was Neues. Das ist für mich Kunst neu gedacht. Also dann fangen wir mal an mit diesem Leporello. Kannst du mal ganz kurz erklären, was ist ein Leporello?
Ein Leporello ist das Panoramaformat meistens, aber muss nicht nur sein, aber es ist wie ein Papier, das zusammengefaltet ist. Ein bisschen vergleichbar wie mit einer Handorgel, wo man kann... Wenn es zusammengefaltet ist, ist es einfach ein kleines Format und dann tust du es quasi entfalten. Und es ist nicht mein erstes Leporello, das ich gemacht habe. Ich bin jetzt am vierten dran und ursprünglich habe ich das erste Leporello, das ich gemacht habe, das war noch ein Leporello. Das habe ich machen für das Haus für Kunst Uri, wo ich eine Einzelausstellung hatte im Jahr 2020. Und dann habe ich die Kunstform von dem Panoramaformat, wo man zusammenfalten kann, begriffen. Weil ich es ja quasi erforscht habe. Und aus dem heraus sind neue inhaltliche Bildprojekte entstanden. Als zweites habe ich dann ein Leporello gemacht, das sich mit Verschwörungstheorien beschäftigt hat. Das ist ja im Zuge der Corona-Pandemie ist das ein grosses Thema gewesen und das hat mich unglaublich fasziniert.
Der gefallene Mann?
Der gefallene Mann war das zweite gewesen, ja. Dort war die Inspiration gewesen, eine Zeitungsmeldung über einen ungarischen Politiker, der über einen Skandal gestrauchelt ist. Und jetzt bin ich an meinem vierten Leporello dran.
Und der ist derzeit ausgestellt wo in Winterthur?
Also es ist nicht der Leporello selber, sondern es sind die Originalzeichnungen, die nachher als Druckvorlage dient werden für einen vierfarbigen Druck. Der ist ausgestellt in der Kunsthalle Winterthur.
Und das ist natürlich ein recht langes Werk. Wie viel Meter lang ist es?
Also die Originalzeichnungen sind 4,20 Meter lang und 59 cm hoch.
Und das Besondere an deinem vierten Leporello ist ja Folgendes, dass man dieses Werk unterschiedlich betrachten kann. Erzähl mal da deinen Hintergrund.
Okay, also als ich das dritte Leporello, der gefallene Mann, gemacht habe, dort habe ich eine Bildergeschichte eigentlich entwickelt. Nicht wie ein Comic mit einzelnen Fenstern, wo die Geschichte aufgesplittet wird, sondern alles ist ineinander verwoben wie ein Ornament. Aber es hat eine ganz klare Leserichtung gehabt, von links nach rechts. Und nachdem, dass ich das fertig gezeichnet habe, habe ich eigentlich wie realisiert, dass die Bildform etwas zulässt, wo nur das statische Bild zulässt. Also Kunstformen wie Literatur oder Film oder auch Theater oder Musik, die haben immer einen ganz bestimmten zeitlichen Ablauf. wo man etwas liest. Also es geht bei A los und es hört bei Z auf. Selbstverständlich kann man auch Geschichten ineinander vermixen und auch die Zeiträume ändern. Aber im statischen Bild kannst du gleichzeitig zwei Geschichten sichtbar aufeinander zulaufen lassen. Jetzt muss ich aber sagen, und das ist mir letztens wieder mal bewusst worden, also die Art von Bildsprache, die gibt's eigentlich schon sehr lange. Ich bin nicht der Erfinder von dem. Und also man hat ja bereits im Mittelalter hat man zum Beispiel Bilder gemalt, wo die Kreuzigungsstationswege gleichzeitig auf einem Bild abgebildet sind. Was mir aber aufgefallen ist, als ich das Leporello gemacht habe, wo man von einer Seite kann lesen kann, wo quasi links anfängt und rechts aufhört, ist mir einfach aufgefallen, man könnte ja eigentlich zwei Geschichten erzählen, die aufeinander zulaufen. Also das heisst, man kann eine Geschichte lesen von links nach rechts und gleichzeitig eine Geschichte lesen, die von rechts nach links passiert oder gelesen werden kann.
Aber diese Geschichte funktioniert ja nur deshalb so gut, weil sich die beiden Protagonisten, und da sprechen wir gleich drüber, auch einmal im Leben getroffen haben, unbewusst. Und von daher gibt es eine Verbindung. Und ich glaube, diese Verbindung ist zwingend, oder? Nein. Sonst wird es nicht funktionieren.
Nein, sie ist nicht zwingend. Also ich habe, also ursprünglich ist wirklich die Idee gewesen, dass sich zwei Geschichten aufeinander zulaufen lassen, dass sich die in der Mitte treffen und dass sie nachher in der jeweiligen Geschichte vom anderen als Statisten ein bisschen wie untergehen. Das war der Ausgang gewesen. Und dann wollte ich zuerst eine rein fiktionale Geschichte entwickeln. Dass zum Beispiel ein Mann und eine Frau, dass man dann ihren Alltag sieht, wie sie leben und was sie machen, dass sie sich in der Mitte treffen und dann eben in der Geschichte vom anderen eine Art wie wieder als Statisten untergehen. Und dann aber habe ich in meinem persönlichen Umfeld zwei Personen, die Lebensgeschichten haben, die mich immer wahnsinnig fasziniert haben. Und dann habe ich die beiden Lebensgeschichten als Steinbruch genommen für eine neue Interpretation für das Leporello, wo jetzt am Entstehen ist.
Du hast mir glücklicherweise Planskizzen von der Entstehungsgeschichte dieses neuen Werkes geschickt, die wir jetzt auch im Hintergrund einblenden werden. Was sind das für Menschen? Was sind das für Geschichten? Es sind ja eigentlich zwei Männer. Kannst du diese Geschichten mal in Kürze und nicht in großer Brutalität beschreiben, um was es da geht?
Also kurz und brutal schließt sich ja nicht aus.
Also mach's kurz und harmlos.
Okay. Nein. Also die eine Person ist eine Transgender-Person, die ich schon einige Jahre kenne, die ursprünglich aus Thailand kommt und hier in der Schweiz lebt und immer wieder nach Thailand retourgeht und hier in der Schweiz aber ihren Alltag verdient als Prostituierte. Und ich hatte das Glück, vor ein paar Jahren mit ihr 10 Tage auf Thailand zu gehen und zu schauen, wie sie lebt, wo sie geboren worden ist, wie ihre familiären Verhältnisse sind, wo sie aufgewachsen ist auf dem Land. Also sozusagen den Hintergrund gesehen haben von dem Menschen, der hier in der Schweiz sein Geld verdient mit dem Beruf. Und das war wahnsinnig eindrücklich gewesen. Und sie hat mir viel aus ihrem Leben auch erzählt, wie das verlaufen ist. Also es sind natürlich familiäre Begebenheiten gewesen und gesellschaftliche Begebenheiten, aber auch welche Entscheidungen, dass sie selber getroffen hat, wie es zu dem Leben gekommen ist, wo sie heute lebt.
Sie hat sich nur teilweise umoperieren lassen?
Das ist richtig, ja. Also es gibt ja verschiedene Formen von Geschlechtsumwandlungen. Mhm.
Und wir haben auf der anderen Seite einen Mann, der aufgrund seiner familiären Verhältnisse in eine Sekte reingeraten ist, der seine Jugend als Sektenmitglied geführt hat und seine Homosexualität dadurch hat unterdrücken müssen. Und er hat dann den Prozess auch durchlebt und konnte sich erst viel, viel später von dieser Sekte lösen und outen. Ist das so richtig interpretiert?
Ja, das stimmt. Also er hat von etwa 16 bis 30 hat er unglaublich viel Zeit in einer anthroposophischen Sekte verbracht mit einem Guru, wo die Sekte geleitet hat und wo sich die Sekte aufgelöst hat, hat er müssen sein Leben neu orientieren und hat dann auch seine unterdrückte Homosexualität können vor sich selber und vor den anderen zugestehen.
Jetzt hast du die Skizzen, die du mir zur Verfügung gestellt hast, sicherlich noch im Kopf. Wir sehen da die Teilgeschlechtsumwandlung der Frau. Wir sehen, dass es ein sehr musikalischer Mann war. Dieser Leporello lebt ja auch dadurch, Du hast es ja eben erklärt, dass man ihn aufklappen kann, aber wenn man ihn zusammengeklappt ließe, dann würde es aber auch als Frontformat ein eigenes Bild ergeben. Was sieht man darauf?
Da sieht man die beiden Menschen in einem sehr intimen Moment. Also der eine Mann, den ich beschrieben habe, der Berufsmusiker ist und der in dieser anthroposophischen Sekte ist, den sieht man am Klavier spielen. Das ist für ihn ein Rückzugsort. In der Musik findet er seinen Frieden. Und darum ist es sehr ein intimer Moment. Bei ihr, also bei der Transgender-Person, da sieht man, wie sie am Boden knündelt und ihren Altar bewirtschaftet tut mit Geld.
Sie ist Thailänderin. Sie ist von Thailänderin. Daher ist das auch ein Ritual der Religion?
Richtig. Es sind buddhistische Rituale aus Thailand, dass man dort die Altar bewirtschaftet. Also eben ist ganz ein intimer Moment, weil das macht sie ja für sich.
Und wie ist es dir dann gelungen, diese Verwebungen und dieses Aufeinanderzulaufen zu schaffen? Letztlich sind sie in der Mitte und sitzen gemeinsam auf einer Parkbank, aber wissen nichts voneinander. Und das ist, glaube ich, auch der spannende Moment.
Also in der Realität sind sich die beiden Menschen schon mindestens zweimal begegnet. Immer, wenn ich irgendeinen Anlass hatte und haben sie auch gegenseitig vorgestellt. Aber das ist eigentlich auch gerade schon alles. Dort habe ich eine fiktionale Begegnung gemacht, dass sie sich treffen in der Mitte auf einer Parkbank. Und zwar eine ganz unscheinbare Begegnung. Es ist eine Begegnung, wie wenn man im Zug sitzt und jemand sitzt zu einem ins Abteil und an der nächsten Station steigt wieder jemand aus. Also ohne, dass die beiden Menschen wirklich in einen dauerhaften Kontakt kommen, sondern es ist nur eine ganz flüchtige Begegnung.
Das ist ein sehr spannendes Projekt. Wissen die beiden denn von deinem Projekt? Da hast du schon um Zustimmung gebeten vorab.
Ja, natürlich. Ich habe beiden erklärt, was ich machen will. Und ich habe von meinen beiden Interviews geführt, wo sie mir ihre Lebensgeschichte erzählt haben und die Geschichte eigentlich dann selber transkribiert. Also so wiedergeht, dass es einen flüssigen Text gibt für den Leser. Und ich habe sie zum Teil auch begleiten lassen in der Entstehung von der Zeichnungen. Aber dort haben sie keinen Einfluss mehr gehabt, sondern dort habe ich wie freie Hand gehabt, um selber die Geschichte zu erzählen. Und da muss ich auch noch sagen, es hat zwar Sachen drin in diesen Geschichten, die real sind, die wirklich passiert sind, trotzdem ist alles transformiert. Also ich mache jetzt ein bisschen einen hochstehenden Vergleich, wenn ich das darf. Einer von meinen Lieblingsautoren, der Ferdinand von Schirach, der ist ja berühmt worden mit seinen juristischen Fällen, die er aufgeschrieben hat. Und er darf ja diese Fälle nicht eins zu eins weitergeben, sondern es sind zusammengebaute Fälle aus Sachen, die er wirklich erlebt hat mit Mandanten. Und so sind eigentlich die Geschichten wie erfunden und wahr gleichzeitig. Und so ist es auch in dem Leporello, den ich jetzt hier gemacht habe. Also es hat sehr viel Wahrheit drin und gleichzeitig ist es auch eine Erfindung.
Und du spielst wieder mit realen Elementen, mit Fantasieelementen, mit schrägen Fluchten, mit Räumen, mit Menschen, die irgendwo umherschweben oder laufen. Es ist wieder wirklich ein Gesamtkunstwerk. Was mich interessieren würde, ist, du hattest eben zu Beginn gesagt, es geht ja jetzt weiter, es geht ja irgendwann in den Druck. Derzeit ist ja in Winterthur nur die einzelnen Skizzen.
Also darf ich die ganz kurz korrigieren. Oh, es handelt sich dort nicht um Skizzen, sondern es handelt sich um ausgearbeitete Endzeichnungen,
so
wo gebraucht werden, um sie nachher dann zu drucken. Also die sind eingescannt worden, die werden nachher auf Platten übertragen und die Platten werden im Lithografieverfahren dann gedruckt, verkleinert.
Da bist du dann wieder beim Tommy Wolfensberger?
Das ist richtig, ja.
Und in welcher Auflage soll dann der Druck erscheinen?
Das sind wir noch nicht ganz sicher, wahrscheinlich 10 Exemplare. Es wird ein Vierfarbendruck und also die Zeichnung wird wahrscheinlich schwarz gedruckt werden und dann noch 3 Farbebenen drüber.
Schwebt dir schon ein neuer Leporello im Kopf oder hast du schon eine Idee?
Nein, gar nicht. Ich bin im Moment ganz anderen Themen dran. Es kann sein, dass später das Format, das Panoramaformat wieder für etwas Neues in meinem Bilderkosmos Verwendung findet, aber im Moment bin ich ganz anderen Themen dran. Mhm. Wie gesagt, also ich glaube, es ist ein Format, wo ich weiss, jetzt wie ich damit arbeite und mich auch sehr wohl drin fühle, aber ich habe noch keinen innere Motivation gefunden, um etwas Neues mit dem zu erzählen.
Dann sag mir, wie geht es künstlerisch 2026 weiter?
Also ich habe zwei Einzelausstellungen, die kommen im 26. Eine wird sie im Kunstverein Frauenfeld und eine in der Villa Streuli in Winterthur. Das sind einmal die beiden gesetzten Ausstellungen, die kommen. Aber dann werden sicher noch immer wieder kleinere Gruppenausstellungen oder so dazukommen. Das sind Sachen, die dann einfach noch einmal gesagt, zusätzlich kommen jedes Jahr.
Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben jetzt die Kunst aufgrund unseres Gespräches nicht sehen können. Wie können Sie deine Kunst sehen? Hast du eine Homepage?
Ja, ich habe eine Webseite, die habe ich schon sehr lang. Und die ist auch sehr ausführlich dokumentiert, beziehungsweise meine Arbeit ist sehr gut dokumentiert. Da kann man fast meine ganze Arbeit von 1995 bis in die Gegenwart kann man sich dort anschauen.
Weil man da auch PDFs anklicken kann, die dann dein Schaffen dokumentieren.
Richtig.
Verschickst du auch Newsletter?
Mhm. Ja, ich mache Newsletter.
Wie kann man dich da buchen, dass du Leute damit versorgst?
Achtung, Werbung.
Achtung, Werbung. Ja, wir dürfen das machen.
Okay. Also auf meiner Webseite kann man mir eine E-Mail hinterlassen und dort kann man sich eintragen lassen in Newsletter.
Abschließend eine ganz wichtige Frage. Was habe ich vergessen, dich jetzt zu fragen?
1000 Sachen.
Nenn mir eine.
Ja,
so ist dir noch was ist dir noch was aufgefallen, was ich dich jetzt hätte noch fragen können? Oder wo du mir nachträglich sagst, Mensch, da haben wir gar nicht drauf.
Ja, eben nachträglich wird mir dann natürlich noch etwas in den Sinn kommen. Aber vielleicht fällt dir noch etwas ein.
Ja, mir fällt noch was ein. Was rätst du jungen Künstlerinnen und Künstler, die den Weg bestreiten wollen, wie du ihn gegangen bist?
Oh, das ist...
Was? Ja, ja.
Ja, das also, stimmt. Die Frage ist mir übrigens letztens schon mal gestellt worden. Mhm. Und ich finde das... Ich habe keine gültige Antwort auf das. Also,
du kannst dich ja nur auf dich beziehen.
Ja,
du kannst ja keinen Ratschlag geben von anderen, wie es andere gemacht haben, sondern wenn du von dir ausgehen würdest.
Ja, also ich glaube, man braucht ganz eine tiefe Leidenschaft, um das zu machen. Also auch eine Befriedigung in deren Arbeit hineinzufinden. Und dann steht man auch durch, wenn es manchmal mal Rückschläge gibt oder wenn man Ausstellungen hat, wo fast niemand kommt oder wo man nichts verkauft oder so. Das kann man nur durchstehen, wenn man wirklich von Herzen sich mit Bildern beschäftigen will und eine tiefe Leidenschaft da hat.
Wie kommt man um das Hadern, um das Zweifeln an seiner eigenen Person, wie kommt man damit zurecht? Wie kann man dem ein Schnippchen schlagen?
Also ich habe eigentlich kein Problem selber mit dem.
Ja, nein, ich sag mal, wenn du jetzt in so ein Loch fällst oder sagst, ich verkaufe meine Kunst jetzt gerade nicht, ich habe jetzt gerade mal wirklich, bin mit meinen Verkäufen im Keller, ich habe keine Inspiration oder wie, du hast ja gerade gesagt, man braucht die Leidenschaft, aber man hat ja nicht immer jeden Tag 100%, sondern irgendwann kommt ja auch mal eine Kurve und dann hat man nur noch 40.
Also sozusagen eine künstlerische Krise, die habe ich das letzte Mal gehabt, 2002. Also seither habe ich keine Krise mehr gehabt, sondern ich bin auch permanent am Arbeiten und ich habe auch nicht, also Ideenlosigkeit, die existiert für mich gar nicht. Es hat immer irgendetwas, was mich packt und wo ich daran arbeiten kann. Aber das ist unabhängig vom kommerziellen Erfolg. Das sind zwei verschiedene Sachen und die muss man auch ein bisschen so anschauen, glaube ich. Also ich mache zum Beispiel nicht Kunst, wo ich weiss, dass sie sich gut verkaufen lässt, sondern es ist immer das Risiko, wenn ich etwas mache, weil ich mache keine Auftragsarbeiten, sondern ich bin mein eigener Auftraggeber und ich habe meine eigenen Themen, die mich beschäftigen. Und immer mit dem Risiko auch, dass das mittel-, kurz- oder längerfristig keine Käuferin oder kein Käufer findet. Aber ich meine, ich habe letztens ein Bild verkauft, ein 5 Meter langes, grosses Bild, das ich 2004 gemalt habe. Also das heisst, nach 21 Jahren habe ich meinen Zahltag bekommen. Und zu deiner Frage retour zu kommen, ich glaube, ich würde anderen Künstlerinnen und Künstlern raten, einfach geduldig zu sein.
Das war ein perfektes Schlusswort. Valentin Magaro, in Münsterlingen geboren. Herzlichen Dank für deinen Besuch und dir nachher wieder eine gute Heimfahrt nach Winterthur.
Danke vielmals, Patrick.
Bodensee-podcast.ch. Geschichten rund um den See, spannend, interessant und relevant. Folgen Sie bodenseepodcast.ch.